Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und bringe euch ganz liebe und herzliche Grüße mit aus der Gemeinde von Merzig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also, wenn ihr irgendetwas angefangen habt, so geht es mir zumindest, dann bringe ich das auch gern zu Ende. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also, offene Enden ist bei mir ein Unding. Und heute ist so ein Tag, wo ich was zu Ende bringe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Es war wirklich 2016. Ich war total erschrocken. 2016 habe ich hier eine Predigtreihe angefangen über das wichtigste Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und deiner ganzen Kraft. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt, aber ich kam nur bis Herz, Seele und Verstand. Und ich konnte die Predigtreihe nicht abschließen. Ich weiß nicht, was ich 2017 hier gemacht habe, aber ich konnte die Predigtreihe nicht abschließen. Und ich dachte, komm, ich nutze jetzt die Chance und bringe jetzt die Predigtreihe hier zu Ende. Lobe Anerkennung vom Robert, danke. Jetzt war es mal bei der Vorbereitung aber so, ich dachte, oh, also sowas Richtiges aus der Konserve, was schon so lang zurückliegt, also hatte ich ein bisschen ein komisches Gefühl bei der nochmaligen Vorbereitung und Durchgehen von dieser Predigt. Ich muss aber auch sagen, das, was in den letzten 2 Jahren passiert ist und auch das, was heute Morgen sowohl bei der Begrüßung wie auch durch die Lieder angeklungen ist, muss ich sagen, es passt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben mit meiner Predigt. Das kommt am Anfang vielleicht gar nicht so zum Vorschein, aber so gegen Ende werdet ihr das merken. Es geht ums Durchhalten, es geht um Gottes Treue und ja, es passt einfach und es freut mich. Ja, heute soll es darum gehen, was es bedeutet, Gott mit seiner ganzen Kraft zu lieben. Also Kraft und Einsatz ist, ich denke, so ziemlich das offensichtlichste Kriterium, wenn wir beurteilen, ob jemand Gott wirklich nachfolgt, ob jemand seine Jüngerschaft wahrhaftig lebt und ob wir Jesus wirklich lieben. Und es ist ja tatsächlich so, da wo wir unsere Energie hineinstecken, zeigt, wo unser Herz liegt. Da wo wir unsere Energie hineinstecken, zeigt, wo wir unsere Prioritäten setzen im Leben. Und es zeigt auch, wie sehr wir jemanden lieben. Ich will das mal mit einer menschlichen Beziehung vergleichen. Und für die jungen Ehepaare unter uns, aber vielleicht auch für die Älteren, die schon länger verheiratet sind, kommt jetzt ein kleines Ehe-ABC von mir. Als Ehemann den Müll rausbringen, die Wäsche zu bügeln oder im Haushalt mitzuhelfen, liebe Männer, das ist Romantik. Warum? Weil sich Liebe nicht in gesprochenen Worten messen lässt. Liebe lässt sich in verbrannten Kalorien messen. Ihr könnt eure Liebsten 1000-mal ins Ohr säuseln, wie wertvoll und sie doch ist und wie sehr ihr sie liebt und dass sie das Tollste ist, was es auf Erden gibt. Wenn ihr aber als Mann dabei nur auf der Couch schlümmelt, während sie um euch herum Staub saugt und den Haushalt erledigt, dann wird es schnell etwas unglaubwürdig. Und so ist es auch im Reiche Gottes. Am Ende wird Gott nicht zu uns sagen, gut gesprochen, mein Knecht, toll formuliert, toll gesagt. Am Ende gibt es nur ein Lob Gottes. Und das ist das Lob, das er seinem treuen Knecht in Matthäus 25 zukommen lässt. Und dieser Satz lautet, gut gemacht, mein treuer Knecht. Gott wird einmal nicht belohnen, was wir wissen, was wir uns an Bibelkenntnissen erarbeitet haben oder was wir uns theologisch angeeignet haben. Er wird auch nicht unsere frommen Sprüche belohnen, unsere frommen Aussagen und unsere theologisch geschliffene Meinung. Nein, er wird den Verbrauch unserer eingesetzten Energie belohnen. Und dieser Einsatz kann mannigfaltig sein. Es kann der Dienstbereich in der Gemeinde sein, angefangen von dem total unbeachteten Putzdienst und Küchendienst und Blumendienst. Es geht weiter über Technik, über Hausverwaltung, über den Einsatz in den ganz verschiedenen Gemeindegruppen, die es bei uns gibt. bis hin zum völlig überschätzten Predigtdienst. Warum ich das so sage? Wer bei den ersten Einsätzen so richtig ins Schweiß kommt und sich Kraft und Zeit und Mühen sich das kosten lässt und das in Gottes Reich steckt, der tut meiner Meinung nach mehr als einer, der nur für vorne steht wie ich und etwas predigt. Denn zu dem Ersteren wird er sagen und seinen Dienst gut gemacht. Zu dem Prediger sagt er vielleicht nur, hast du toll formuliert, hast vielleicht genau gepredigt, was ich euch sagen wollte oder was ich dir sagen wollte, aber das reicht mir nicht. Warum hast du deine Predigt eigentlich nie in Tat umgesetzt? Einsatz ist aber auch noch mehr. Es kann einfach nur das Kümmern um unseren Nächsten sein. Vielleicht auch das Ehrenamt, das wir ausüben. Oder vielleicht auch nur das Babysitten bei einer alleinerziehenden Mutter, dass sie vielleicht mal wieder die Chance bekommt, etwas durchzuatmen und Kraft zu tanken. Geht es dir manchmal auch so, dass du merkst, dass Gott dich zu etwas treibt? Gibt es vielleicht etwas, was Gott in deinem Herzen bewegt und bei dem du merkst, du solltest das eigentlich anpacken? Der Erfinder von dem erfolgreichen Videosystem Atari, also dem Vorgänger von der PlayStation, die mittlerweile aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken ist, der hat mal gesagt, jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal unter der Dusche eine gute Idee gehabt. Aber nur derjenige bewirkt einen Unterschied, der aus der Dusche herauskommt, sich abtrocknet und dafür auch etwas unternimmt. Jeder von uns kennt ja das Kommando, auf die Plätze, fertig, los. Bei dem Kommando geht es ja darum, dass der Wettkämpfer Zeit bekommt, sich in Position zu bringen, dass er sich geistig und körperlich auf seinen Einsatz einstellen kann, um optimal für seine Wettkampfstrecke vorbereitet zu sein, wenn der Startschuss fällt. Aber ich denke, für uns Christen müsste eigentlich das andersherum heißen, nämlich los, fertig, auf die Plätze. Warum? Weil ich glaube, dass wir so gut wie nie optimal vorbereitet sein werden. Wir haben das bei der Begrüßung eben gehört. Ja? Kondition wird uns immer fehlen, technisches Geschick. Weil wir nie fertig sein werden mit unseren Startvorbereitungen und damit nie zu 100% bereit sein werden für den Dienst im Reiche Gottes. Manche Christen verbringen ihr ganzes Leben damit, sich in Position zu bringen, um auf den Platz zu kommen, wo sie dann das tun können, was sie denken, was Gott von ihnen möchte. Die Frage ist, ob wir je perfekt vorbereitet und auf dem richtigen Platz sein werden. Ob wir je genug gebildet oder erfahren sein werden. Oder ob wir je die nötige Zeit oder das nötige Geld haben werden. Also ohne Frage, Kurse, Seminare, Workshops, die sind gut und die sind richtig und sie sind wichtig und bestimmt auch manchmal notwendig und hilfreich. Aber wenn Gott etwas in deinem Herzen bewegt und du meinst, du bist noch nicht so weit, dann lass dir die Jünger, die Jesus ausgesandt hat, ein Beispiel sein. Vor 2000 Jahren sagte er zu ihnen, geht, geht und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Manche von ihnen, so könnte man meinen, wenn man sie anschaut, hatten selbst bis zum Schluss nicht ganz kapiert die gesamte Tragweite von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und es war ihnen egal, sie gingen los. Ihre Ausbildung war längst nicht abgeschlossen. So viele Dinge hatten sie noch nicht richtig verstanden und waren unfertig. Sie waren nicht vermögend. Sie hatten kein Netzwerk von nützlichen Beziehungen, um große Dinge zu bewirken, weder auf politischer noch auf kommunaler Ebene. Sie hatten zwar ein paar Jahre den besten Workshop zum Thema Nachfolge, den man sich vorstellen kann, und sie hatten definitiv den besten Seminarleiter, den man sich vorstellen kann. Aber sie waren noch sowas von unfertig. Aber Jesus sandte sie, so wie sie waren, und sie gingen. Und sie gingen im Vertrauen auf den Geist und die Kraft Gottes, die Jesus ihnen versprochen hatte. Und sie sagten sich, warum eigentlich nicht? Ich glaube, als Nachfolger Jesu müssten wir viel mehr mit einer, hey, warum eigentlich nicht Einstellung an unsere Nachfolge herangehen. Wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen, sollten wir den Mut haben, zu wagen und zu träumen. Dann sollten wir den Mut haben, unkonventionelle Aktionen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und wir sollten damit aufhören, nach Entschuldigungen zu suchen, warum wir das alles nicht tun. Jesus sandte seine mittellosen Jünger. Das ist nicht logisch, oder? Dazu habe ich einen ganz bemerkenswerten Kommentar gelesen und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn man versucht, sagte der Autor, auf logische Weise den Willen Gottes herauszufinden, tut man niemals einen Glaubensschritt. Warum? Weil der Wille Gottes nicht logisch ist. Nein, Gottes Wille ist nicht logisch, er ist theologisch. Und jedem Freund der schönen Mathematik und der logischen Mathematik werden jetzt die Haare zu Berge stehen. Aber weil Gottes Wille nicht logisch, sondern theologisch ist, fügt Gott unseren menschlichen Kalkulationen eine Gleichung hinzu, die nach unserer Rechnung eigentlich nie aufgehen kann. Wie recht doch dieser Autor hat. Und es ist doch tatsächlich so, unsere logische oder oft logische oder fast immer logische Herangehensweise, wenn wir in Gottes Reich etwas bauen und bewirken wollen, beschränkt sich doch immer nur meist auf das, was wir selbst gerade eben noch können. Auf das, was wir selbst gerade noch für machbar halten. Wisst ihr, was dabei passiert? Dabei geschieht Folgendes. Das Größte, was wir bei dieser Herangehensweise Gott zutrauen, ist das, was wir uns selbst noch zutrauen, was wir meinen, selbst noch stemmen zu können. Wir reduzieren Gott und seine Möglichkeiten auf unsere größten Begabungen, unsere besten Eigenschaften und unsere besten Möglichkeiten. Und weil wir nur uns im Blick haben, reduzieren wir Gottes Handeln aufs Zuschauen. Denn wo soll Gott noch anpacken an diesen offenen Enden, wenn wir sie alle selbst schon in der Hand halten? Wenn wir Gottes Handeln wieder erleben wollen, wenn wir unsere Berufung als Gemeinde wieder erfahren und leben wollen, dann dürfen wir nicht mehr logisch denken, sondern dann müssen wir wieder lernen, theologisch zu denken, theologisch zu handeln und anfangen, Visionen zu entwickeln. Legt dir Gott etwas auf dein Herz, was dir vielleicht als viel zu groß erscheint? Wenn ja, habe ich eine gute Nachricht für dich. Das meiste, was Gott durch uns in unserem Leben bewirkt, geschieht nicht wegen uns, es geschieht trotz uns. Wir können nicht tun, zu was Jesus uns nicht berufen hat. Nicht aus eigener Kraft heraus. Doch Gott beruft uns, beruft dich niemals zu etwas, zu dem du ohnehin schon fähig wärst. Er beauftragt dich mit Dingen, die über dein Vermögen hinausgehen. Warum macht er das? Hat er da so eine leicht sadistische Ader? Nein, es ist genau das Gegenteil. Auf diese Weise will er uns beibringen, uns ganz von ihm abhängig zu machen. Auf diese Weise will er uns helfen, ihn wieder zu suchen, ihn zu lieben und von ihm zu lernen. Wir alle sehnen uns doch nach dem Wirken Gottes, oder? Das Problem ist, wir sind nur nicht gerne in einer Situation, wo wir wirklich darauf angewiesen sind. Und jetzt kommt der Haken. Das ist aber genau die Voraussetzung dafür. Wenn wir aber nur logisch denken, planen und handeln, wenn wir uns nur auf unsere Kraft verlassen, dann werden wir Gottes Möglichkeiten immer ausklammern. Wir müssen wieder wagen, theologisch zu denken. Geht, sagt Jesus zu dir und zu mir, tu endlich das, was ich in dein Herz gelegt habe und wozu ich dich als Kind berufen habe. Ich möchte euch eine Verheißung vorlesen und achtet mal darauf, wie sie auf euch wirkt. Sie steht in Epheser 1, die Verse 18 bis 21 und ihr kennt sie bestimmt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Haben wir begriffen, was uns hier verheißen ist? Ich bin sicher, das haben wir. Glauben wir, was uns hier verheißen ist? Ich denke, das wahrscheinlich auch noch. Aber ganz ehrlich, leben wir, was uns hier verheißen ist? Ich glaube, ich hoffe, dass wenn wir die frustrierende Kluft zwischen unserer Theologie, die wir Sonntag für Sonntag lehren und hören und predigen, und der manchmal frustrierenden Realität, die wir im Gegenzug erleben, wenn wir die schließen wollen, gibt es nur eine Lösung und die heißt, geht. Lasst uns nicht nur Wortchristen sein, lasst uns auch Tatchristen sein und gemeinsam neu den Mut aufbringen, dass Gottes Verheißungen für unsere Nachfolge auch heute noch gilt. Es werde Licht. Mit diesen drei Worten schuf Gott das ganze Universum. Ein Universum, das sich heute noch ausdehnt. Das bedeutet, dass diese drei Worte vor Anbeginn der Zeit gesprochen noch heute wirkt. Dass diese drei Worte noch heute Sterne, Galaxien und Sonnensysteme bildet am Rand unseres Universums. Ist das nicht unglaublich? Wenn Gottes Wort das kann, dann kann sich keiner von uns vorstellen, zu was Gott noch fähig ist. Und wenn wir seine wieder ernst nehmen, dann kann sich keiner von uns vorstellen, zu was wir durch ihn fähig sind, wenn wir die Kontrolle über unser Leben und unsere Nachfolge ihm geben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei der Sache. Gott freut sich zwar, wenn wir für sein Reich ins Schwitzen kommen, aber das reicht nicht. Selbst wenn wir dabei unsere ganze Kraft aufbieten, ist das nicht das, was Gott eigentlich will. Gott mit ganzer Kraft zu lieben bedeutet nämlich, ihn nicht aus eigener, sondern aus seiner Kraft heraus zu lieben und ihm nachzufolgen. Und ich frage mich immer wieder, tue ich das? Das ist nämlich die Krux bei der Sache. Denn letzten Endes bedeutet, Gott mit ganzer Kraft zu lieben, ihn mit seiner Kraft zu lieben. Wir können die Liebe zu ihm aus uns heraus selbst nicht hervorbringen. Wir können nur auf seine Liebe zu uns und wenn wir diese annehmen, reagieren. Ich will das mal an einem weltlichen Beispiel verdeutlichen. Die Liebe und Begeisterung zu Fußball, wie sie viele von euch haben, werde ich nie entwickeln. Müsste ich ein Fußballfan sein, wäre das ein einziges Gemurkse und ein einziger Kraftaufwand. Jeder Sonntag auf der Zuschauertribüne wäre für mich verlorene Zeit. Jeder Schlachtengesang ein müdes Mitsingen. Jedes Training im örtlichen Verein eine Qual. Fragt jetzt mal im Gegenzug so einen echten Fußballfan. Dem ist kein Auswärtsspiel zu weit. Dem ist keine Nacht dafür zu kurz, um früh aufzustehen und loszufahren. Der steht mit einer mir unbegreiflichen Begeisterung und Ausdauer, selbst bei Starkregen von rechts in der Fernkurve des Stadions. Der fiebert aufs nächste Training, nach dem nächsten Vereinstreffen. Der will mit seinem Verein aufsteigen in die nächste Liga und dafür ist ihm kein Training zu hart und kein Aufwand zu groß. Denn die Freude und die Begeisterung für den Fußball, durch wen auch immer das in ihn hineingelegt wurde, sind sein Motor. So und nur so im übertragenen Sinne kann Nachfolge funktionieren. Wir können die Liebe zu ihm und die Begeisterung für sein Werk nicht aus uns heraus hervorbringen. Diese Liebe und diese Begeisterung muss in uns gelegt werden. Wir müssen das empfangen. Ich hoffe, dass ihr das als befreiend empfindet. In unserer Nachfolge geht es ganz und gar darum, das zu empfangen, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Was wir dann tun, ist ein Spiegelbild und eine Reaktion auf das, was er für uns getan hat. Ist das bei dir noch so? Und ich muss mich immer selbst fragen, Frank, hast du noch im Blick, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Begreifst du noch die Dimension? Löst das bei dir noch Dankbarkeit und Begeisterung aus, die dich antreibt? Bist du noch ein Jesus-Fan? Und wenn ja, wo ist deine Fankurve? Wenn wir merken, dass wir diese erste Liebe verloren haben, dann wird es Zeit, dass wir wieder vor unseren Gott treten, um uns neu von ihm füllen zu lassen. Uns mit seiner Liebe füllen zu lassen, damit wir seine barmherzige Tat an uns wieder begreifen können. Damit wir diese erfahrene Barmherzigkeit weitergeben können. Damit wir aus der Kraft dieser Barmherzigkeit heraus leben, die er uns ins Herz legen möchte. Und nicht aus der Kraft heraus, die nur wir selbst imstande sind hervorzubringen. Wenn uns diese Liebe verloren gegangen ist, dann wird es Zeit, dass wir ihn wieder mit ganzer Seele erleben. Dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir inmitten seiner Schöpfung leben und damit in seiner ständigen Gegenwart, in allem, was uns begegnet, weil alles, was uns umgibt, seinen Fingerabdruck trägt. Ob das dann die Natur ist, die Musik oder was auch immer. Dann wird es Zeit, dass wir sein Reden wieder neu entdecken. Und zwar dort, wo er es für uns hinterlassen hat, als geschriebenes Wort in unserer Bibel. Dass wir die Bibel, dass wir unsere Bibel wieder lesen in der Erwartung, etwas zu hören, was er mir durch sie sagen möchte. Dann wird es Zeit, dass wir sein Reden auch wieder ernst nehmen und er uns dadurch wieder neu zum Staunen bringt. Dann wird es Zeit, dass wir unseren Verstand wieder benutzen, wenn wir ihm begegnen. Dass wir bereit sind, neu zu lernen. Dass wir bereit sind, Altes und Bekanntes zu hinterfragen und Neues zu lernen. Und dass wir bereit sind, dass das, was wir lesen, auch umzusetzen. Dass wir unsere Neugierde wieder entdecken bei dem, was wir tun und was er dabei tun wird. Und dass wir wieder anfangen, Visionen zu entwickeln. Aber denkt daran, es geht bei allem, was wir tun, nicht darum, was wir für Gott tun können. Es geht um das, was Gott in und durch uns bewirken kann. Ich habe oft den Eindruck, und ich zähle mich das selbst dazu, dass wir den Schalter immer wieder auf die falsche Seite legen. Wie oft merke ich, dass ich aus meiner eigenen Kraft und nicht aus seiner Liebe heraus lebe, die er mir eigentlich versprochen hat, sondern immer wieder aus meinem eigenen Unvermögen heraus. Und dann kommt oft mein hässliches Ich zum Vorschein. Wenn ich mich ereifere und nachtragend bin, wenn ich einen Menschen aufgebe oder mich ihm gegenüber taktlos verhalte, wenn ich mich zum Zorn erregen lasse und mir Güte und Geduld fehlen, wenn meine Nachfolge und der tägliche Einsatz in der Gemeinde mich nur noch Kraft kostet, und wenn ich Gott nur noch so viel zutraue, wie ich mir selbst zutraue. Bei der Suche nach dem verlorenen Kern unserer Nachfolge geht es darum, die Ursprungsenergie wieder zu entdecken, die das Evangelium trotz Verfolgung, trotz Unterdrückung an alle Enden der Welt gebracht hat. Die Kraft, die uns dazu befähigt, im Namen Jesu Wunder zu tun. Die Kraft, die uns befähigt, Dinge zu bewegen, die wir aus eigener Kraft nie erreicht hätten. Werke zu tun, die nicht das Beste sind, das wir tun können, sondern das Beste, was Gott durch uns tun kann. Paulus schreibt es in Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Unsere Liebe zu Gott soll letztendlich nicht mehr und nicht weniger sein als eine Reflexion seiner Liebe zu uns. Und Liebe geht nicht auf Nummer sicher. Liebe geht Risiken ein. Liebe redet sich nicht heraus. Liebe übernimmt Verantwortung. Liebe sieht keine Probleme. Liebe sieht und ergreift Möglichkeiten. Haben wir den Mut für Visionen, die das Handeln Gottes erfordern? Während der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe vor 2 Jahren dachte ich mir, ja Frank, was machst du jetzt daraus? Belässt du es beim Reden? Und ich fragte unsere Gemeinde in Merzig, belassen wir es beim Zuhören? Was hält mich, was hält uns als Gemeinde eigentlich auf? Warum lassen wir uns von unseren Möglichkeiten beschränken? Und die Warum eigentlich nicht Frage bewegte mich und bewegte uns in Merzig immer mehr. So, und jetzt zum Schluss der Predigt wird's richtig spannend. All diese guten Gedanken habe ich mir ja nicht selbst irgendwo aus den Fingern herausgezogen. All die genialen Denkanstöße, Wahrheiten und Schlussfolgerungen kommen nicht von mir selbst. Nein, es war eines der besten Bücher zu diesem Thema, das mich seit 2016 begleitet, inspiriert und geleitet hatte. Und jetzt, 2 Jahre später, traf vor ein paar Monaten das Gehörte und Gepredigte auf Umsetzung. Wir hatten uns in Merzig tatsächlich darauf eingelassen. Wir wagten uns im März an Pro Christ. 1 Woche Evangelisation. Eine Gemeinde mit sehr eingeschränkten Kapazitäten und Gaben. Mit Geschwistern mit sehr eingeschränkter Kraft, eingeschränkter Zeit und eingeschränkter Mittel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein unser gemeindlicher Grundbetrieb in Merzig führt uns manchmal an unser Limit. Und wenn ich die Möglichkeiten meiner Gemeinde in Merzig beschreiben soll, dann vergleiche ich sie oft mit dem, etwas zynisch gebe ich zu, mit dem aktuellen Zustand der Bundeswehr. Und ich sage immer, also wir wären noch nicht mal imstande, eine Dixie-Toilette zu stürmen. Ja? Aber wir haben es getan. Wir haben gewagt, wir haben geglaubt und vertraut. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese Woche zu gestalten. Ein Projekt weit größer als eine Dixie-Toilette. Diejenigen von euch, die durch ihre treuen Besuche uns unterstützt haben, wissen, wie es gelaufen ist. Gott hat uns auf der Arbeitsebene wirklich alles gelingen lassen. Und ich glaube, wirklich gut gelingen lassen. Etwas, was ich mir beileibe nie hätte vorstellen können. Aber als Evangelisation selbst war es ein Desaster. Zu 98% war die Veranstaltung, war dies eine Veranstaltung von Christen für Christen. Eigentlich nicht das, warum wir evangelisieren. Und das hatte für mich Folgen. Ich sage extra hatte. Ich nehme diese Wortwahl, um den Spannungsbogen herauszunehmen und spreche deshalb in der abgeschlossenen Vergangenheit. Diese Erfahrung hatte mich an den Rand meiner Beziehung zu Gott gebracht. Und zwar mit allem, was dazugehört. wenn du von einem Gegenüber, in den du dein ganzes Vertrauen gesetzt hast, maßlos enttäuscht wurdest. Da halfen auch keine seelsorgerischen Gespräche mehr, keine mutmachenden Worte, keine erklärten Wahrheiten der Bibel und auch keine Wahrheiten über meinen Gott drangen noch über mein Ohr in meinen Verstand. Ich weiß nicht, ob ihr sowas nachvollziehen könnt. Diese grenzenlose Enttäuschung in mir über Gelesenes und Gehörtes, dann Verstandenes, dann ins Herz gelegtes, dann selbst Gepredigtes und den Mut zu haben, letztendlich das umzusetzen mit dem beschriebenen Ergebnis. Gott war für mich nach dieser Aktion Vergangenheit. Sein Wort, was ich noch in der Bibel las, war für mich eine einzige Farce. Das, was mir Geschwister in dieser Zeit ans Herz legten, waren nur noch leere Worte. Gott erreichte mich auf der Ebene meines Denkens und meines Verstehens nicht mehr. Jetzt kam fast ironischerweise noch dazu, die Freundin vom Finn, unserer Mittleren, hatte sich bei ProChrist bekehrt. Moment, bevor er sagt, na bitte, was will er denn? Lass mich eins sagen. Also Annika war schon reif wie eine reife Birne. Da hätte es ProChrist nicht mehr gebraucht. Das ist zumindest meine Woche. Aber wir starteten jetzt nach ProChrist mit den beiden einen Alpha-Kurs. Ihr kennt das, so einen Kurs für die Nachfolge, der normalerweise einmal pro Woche stattfindet. Der Kurs läuft, wie soll ich sagen, etwas zäh. Nee, es ist gelogen. Er läuft sehr zäh. Es beschreibt es auch nicht ganz. Der Kurs läuft sehr, 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 sehr zäh. Also wir haben es geschafft, seit März uns dreimal zu treffen. Also meine dienstliche Abwesenheiten, die Schichten von der Annika und vom Finn, also es ist fast unmöglich, dass wir vier uns mal zusammensetzen und diesen Alpha-Kurs kontinuierlich durchführen. Eine Katastrophe. Und jetzt kommt noch dazu, das Bitterste dabei war, dass zwei vollkommen desillusionierte alte Christen zwei junge Menschen in die Nachfolge begleiten sollten. Und ich dachte mir, mein Gott, was erlaubst du dir hier für einen bitterbösen Scherz mit mir? Ich konnte es nicht fassen. Aber ich muss merken und habe gemerkt, es waren die ersten Schritte von einer heilsamen Therapie. Denn selbst bei jedem dieser dünn gesäten Termine merkte ich, wenn ich diesen beiden Menschen von Jesus erzählte, wie im Grunde meines Herzens dieser Gott, über den ich immer noch so maßlos enttäuscht war, einen festen Anker platziert hatte. Das änderte erstmal nichts daran, dass sein Wort und dass seine Predigten und Gespräche mich immer noch nicht erreichten. Andachten waren schon lange passé in dieser Zeit. Aber Gott näherte sich mir auf eine andere Weise. Und das zeigt mir unter vielen anderen Aspekten natürlich, warum dieses Gebot, das Jesus uns gab, das wichtigste Gebot ist. Denn wenn wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben sollen, dann will er uns auch auf all diesen Ebenen begegnen und mit uns kommunizieren. Und er will auf all diesen Ebenen erfahren werden. Wenn wir uns von einem dieser Kanäle verschließen, dann fehlt uns in unserem Glauben das gute Gleichgewicht. Gott erreichte mich in dieser Zeit weder in meinem Herzen noch über meinen Verstand. Noch hatte sein Wort die Kraft, mich zu erreichen. Er erreichte mich über meine Seele, über das Erleben seiner Gegenwart in dem, was mich umgibt. Ich lag vor ein paar Wochen im Bett und stöberte auf YouTube in der Rubrik Lobpreislieder. Ihr wundert euch vielleicht, aber ich sage euch, the show must ja going on. Ja? wenn du Gemeindeleiter bist, ja, und wenn du 50% vom Lobpreisteam bist, dann kannst du nicht einfach eine Auszeit nehmen. Ja. Du musst weiter funktionieren. Ich stöberte also, als ich auf ein Video stieß, dessen einfacher Text und dessen Emotionalität alle Blockaden in mir brechen ließ. Der Text lautet übersetzt: angewiesen auf Gnade, angewiesen auf Liebe, angewiesen auf Barmherzigkeit, die von oben auf mich herabregnet, angewiesen auf Stärke, angewiesen auf Frieden, angewiesen auf all die Dinge, die nur du mir geben kannst. Ich brauche Christus, das perfekte Lamm. Meine Zuflucht stark, du der Große, ich bin, der ich bin. Dies ist mein Lied, meine bescheidene Bitte. Ich bin dein Kind, ich bin auf dich angewiesen. Ihr habt es vielleicht bemerkt, es ist wahrlich keine theologische Meisterleistung. Das Lied ist mit seinem Text kein Glanzstück der Lehre, sondern nur einfachstes Einmaleins der Nachfolge. Und wie oft hatte ich das in dieser Zeit und von diesem Sinn her schon gehört, meist natürlich weitaus besser verpackt, weitaus besser formuliert und auch weitaus besser argumentiert. Aber in Form dieses Liedes, verpackt in dieser wunderschönen Harmonie, war das nötige Vehikel, um es in mein Herz und von dort in meinen Verstand zu transportieren. Und wenn mir das Lied so viel bedeutet, möchte ich das euch nicht vorenthalten und möchte bitten, dass wir das zusammen anhören. Und wir lassen es laufen.
In need of love, in need of mercy raining down from high above, in need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me. In need of Christ, the perfect Lamb, I love you so, the great I am, this is my song, my humble plea, I am your child, I am in need. In need of grace, in need of love, in need of mercy raining down from high above, in need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me, in need of Christ, the perfect Lamb, my living song, the great I am, this is my song, my humble plea, I am your child, I am in need, in need of Christ, the perfect Lamb, my living song, the great I am, this is my song, my humble plea, I am your child, I am in thee, I am your child. His divine power has given us.
Ja, ist ein komischer Schluss. Ich weiß nicht, ob euch auch das Lied so bewegt hat, aber Gott gab mir durch diese einfache Botschaft eine neue Perspektive, neuen Mut und neues Vertrauen. Was lerne ich nun selbst, 2 Jahre später, nochmal aus meiner eigenen Predigt? Erstens, Gott hat viele Wege, mit uns zu kommunizieren. Und manchmal ist es so, dass wir in Seelsorge und in Konflikten wir vielleicht die richtigen Argumente zur Hand haben und denken, warum kapiert es der andere nicht? Aber wir werden manchmal unser Gegenüber nicht erreichen. Wir dürfen dann aber unser Vertrauen auf Gott legen, der weiß, wie er den Menschen erreicht. Und das Zweite, das Ergebnis von vertrauensvollem Handeln muss nicht immer in dessen Zusammenhang stehen. Seit Pro Christ habe ich das Gefühl, und ich sage es extra erst noch, das Gefühl, dass sich auf verschiedenen Ebenen unserer Gemeinde was bewegt. Die Gottesdienste sind in der Regel gut besucht, dass es langsam wirklich eng wird und fast nie mit demselben Klientel. Und es sind nicht die Besucher von Pro Christ, denn es war ja keiner da. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist und woher sie kommen, aber es macht mir einfach Mut. Und auch wenn der Alpha-Kurs schleppend läuft, öffnet Gott auf ganz andere Weise Türen und Wege, von denen ich selber nie zu träumen gewagt hätte. Ein alter Kumpel von Finn, der hat sich anscheinend bekehrt und er kommt in unsere große gemeindeübergreifende Jugendgruppe. Und ich hoffe und wir hoffen und beten, Katrin und ich, dass Gott auf diesem Wege Verbindungen schafft und dass Finn und seine Freundin den Kontakt und den Weg zu anderen Christen dadurch findet und vielleicht gar nicht unseren Alpha-Kurs braucht, sondern das Gegenüber mit Gleichaltrigen und mit Gleichgesinnten. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Am Ende der Predigt kann ich mich auch selbst wieder neu fragen, kann ich mir vorstellen, dies nicht nur zu lesen, sondern auch zu glauben und daraufhin zu handeln? Ich möchte euch einladen, es zu wagen, die Warum eigentlich nicht Frage neu zu stellen. Amen.